Lass uns nochmal gemeinsam beten vor der Predigt. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deine Liebe, für deine Gnade, für deine Güte, mit der du uns umgibst. Vater, manchmal können wir es nicht begreifen und sehen es nicht, weil wir so in unserem eigenen Leben verstrickt sind und in unseren eigenen Dingen. Bitte hilf, dass wir einen klaren Blick auf dich haben, dass du anwesend bist, dass du hier und jetzt inmitten der Covid-19 Aufregung Pandemie und was auch immer, Gott, dass du mitten unter uns bist, dass du mitten unter den Menschen bist. Bitte hilf, dass wir einen Blick auf dich nicht verlieren und bitte öffne uns dein Wort, gib uns Zugang zu deinem Wort. Dafür bete ich in Jesu Namen. Amen. Ja, der Predigttext heute kommt aus Jakobus, Kapitel 3, Verse 13 bis 18. Jakob, Chapter 3, Verses 13 to 18. Und das Thema ist die Weisheit. Göttliche Weisheit oder menschliche Weisheit. Weisheit ist ein sehr begehrenswertes Gut, hat ja nichts mit Intelligenz oder mit Klugheit zu tun, sondern Weisheit erwirbt man in der Regel durch Lebenserfahrung, erwirbt man, indem man älter wird, indem man aber nicht nur älter wird, sondern auch viel erlebt. Das heißt, auch junge Menschen können schon ein ordentliches Maß an Weisheit erworben haben, wenn sie viel gesehen, viel erlebt haben in ihrem Leben. In der Bibel, wenn man über Weisheit predigt, kommt man an einer Person einfach nicht vorbei. Und mit der wollte ich heute anfangen. Und zwar ist das der Sohn von König David, Salomo. Und der hatte als ganz junger Mann die Bürde des Königsamtes in Israel übernommen. Der war Anfang 20, viel älter kann er nicht gewesen sein, hat man nachgerechnet, obwohl es keine genaue Angabe gibt zu seinem Alter. Aber er hat etwas Entscheidendes gemacht. Er hat die Bürde, die Last gesehen, die da auf ihn zukommt und hat dann in 1 Kings, Chapter 3, Verse 5, hat er dann gesagt, oder ist etwas geschehen? Und zwar, und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Das kommt mir ein bisschen so vor, wie wenn man so eine Öllampe findet und man reibt dran und dann kommt ein Geist heraus, Aladdin, du hast jetzt einen Wunsch frei. Also so offenbart sich Gott hier, bitte mich und ich werde es dir geben. Unglaublich. Und was würde dir einfallen in deinem Leben? Um was würdest du bitten? Wenn Gott dich wirklich heute Nacht im Traum begegnen würde, wenn er dich wecken würde, würde dir sagen, hey Saman, bitte mich, ich möchte es dir geben, oder Karin, was würdest du bitten? Und Salomo hatte aber, war sehr demütig und hat gesehen, Gott, ich habe ein großes Volk hier, das ich richten soll, das ich führen soll. Ich habe hier die Bürde des Königsamtes. So sagt er dann im Vers 9, so wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk zu richten? Das heißt, Salomo hat um Weisheit gebeten. Er hat nicht um Geld gebeten, um Macht, um die Feinde zu besiegen oder Gesundheit oder ein langes Leben, sondern er hat um Weisheit gebeten. Und das gefiel dem Herrn gut. Und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest, und bittest weder um langes Leben, noch um Reichtum, noch um der Feinde Tod, sondern um Verstand zu hören und Recht zu richten. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Und ich gebe dir ein weises, verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir dann auch noch Reichtum und Ehre und desgleichen. Das heißt, Gott war so begeistert von dem Gebet von Salomo, dass er um Verstand gebeten hat, um Weisheit gebeten hat und nicht um all die anderen Dinge, um die wir eigentlich normalerweise bitten würden an seiner Stelle. Und so war es dann, dass Salomo, laut dieser Aussage hier, laut dieser Schriftstelle, der weiseste Mensch war, der jemals auf Erden gelebt hat. Wir können das nachlesen in den Sprüchen, die er gedichtet hat, im Prediger, Buch Kohelet, das aufgeschrieben ist. Viele Weisheiten gehen auf ihn zurück. Es gab dann gleich zu Beginn eine Geschichte in Israel. Und zwar waren da zwei Huren und beide wurden schwanger. Und beide haben einen Sohn zur Welt gebracht. Und nach ein paar Tagen hat sich bei der einen Frau, das Kind hat sie das im Schlaf erstickt. Und sie ist hingegangen zur anderen Frau und hat die Kinder ausgetauscht, hat ihr das Tote hingelegt und hat das Lebendige zu sich genommen. Und nächsten Tag wird die Frau wach und sieht das tote Kind, merkt, dass es tot ist, aber merkt dann auch, dass es nicht ihr eigenes ist. Und das ist dann vor den König Salomo gebracht worden. Er hat gesagt, hey, die eine behauptet, das ist ihr Kind, die andere behauptet, Gentest hat es damals nicht gegeben, also musste da in Weisheit gerichtet werden. Und was sagt König Salomo? Er sagt, nehmt das lebendige Kind, teilt es in zwei Hälften, gebt der einen die eine Hälfte und gebt der anderen die andere Hälfte. Und jetzt ist natürlich in der Mutter dieses Kindes, dass ihr Mutterherz entbrannt und hat gesagt, nein, bitte nicht, fass das Kind nicht an, gib es ihr, denn es war ihr lieber, dass ihr eigenes Kind am Leben bleibt, ist ja klar, und bei einer fremden Frau ist, als dass es sterben muss. Und dadurch hat Salomo gesehen, und jetzt gebt ihr das Kind, denn sie ist die Mutter vom Kind. Und alles Volk, ich kann das hier abschließen, ganz Israel hörte von dem Urteil, dass der König gefällt hatte, und sie fürchteten den König, denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in ihm war, Gericht zu halten. Also es ist unglaublich, welche Weisheit da auf Salomo war. Und die Weisheit Gottes, nicht eine menschliche Weisheit, sondern eine göttliche Weisheit. Bekannt ist dieses Urteil als das salomonische Urteil, kennt nicht nur die gläubige Welt, sondern auch die säkulare Welt, gerade im Justizbereich wird das immer wieder genannt. Die Bibel unterscheidet ja zwei verschiedene Arten von Weisheit. Die eine ist eine menschliche und die andere ist eine göttliche. Auch die menschliche Weisheit ist klug, gut, ist ja von Gott gegeben auch. Der Mensch soll ja weise sein. Aber sie ist eben menschlich. Sie ist irdisch gesinnt. Sie ist oft eigennützig. Das erkennt man gerade bei Machthabern in der Politik oder in der Unternehmensleitung. Die treffen kluge und gute und weise Entscheidungen, aber da geht es vor allem um sich, ja, um ihr Unternehmen oder um ihr Land oder um ihre Situation, hier weise und kluge Entscheidungen zu treffen. Aber die göttliche Weisheit, das ist eben eine andere. Menschen ist viel von Gott gegeben. Das sieht man an der Schaffenskraft, die der Mensch von Gott bekommen hat. In der Architektur kannst du das erkennen, wie Städte gebaut werden, wie Türme in die Höhe gebaut werden, 800, 900 Meter über die Erde, wie in die Tiefe gebaut wird, wie Rohstoffe rausgenommen werden aus der Erde, was der Mensch alles kann. Auch in der Literatur oder in der Kunst, Bilder, die gemalt werden, Lieder, die geschrieben werden, Kunstwerke, die geschaffen wurden von Beethoven oder Mozart oder wie sie alle hießen, da sieht man, wie viel von dieser göttlichen Schaffenskraft und wie viel Wissen und wie viel Macht Gott dem Menschen gegeben hat. Aber sie ist eben auch begrenzt. Sieht man jetzt in der Covid-19-Pandemie, in dieser ganzen Situation, es ist wenig Weisheit da. Ja? Der eine sagt nach links, der andere sagt nach rechts. Die Schweden sind ganz locker, andere riegeln alles ab. Keiner weiß so richtig, was sind jetzt die richtigen Entscheidungen. Man merkt, es fehlt an göttlicher Weisheit. Es fehlt jetzt wirklich an Weisheit, mit dieser ganzen Situation umzugehen. Was kann man machen? Aber für uns ist ganz wichtig, dass wir uns ausstrecken sollen nach einer göttlichen Weisheit. Wir sollen Gott uns nach dem ausstrecken, was Gott für uns zur Verfügung stellt. Im 1. Korintherbrief, Da geht es im zweiten Kapitel darum, wo von der Weisheit Gottes gesprochen wird, dass Menschen ohne den Geist Gottes Gott nicht erkennen können. Ich lese das mal vor. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen. Nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen. Sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und ist keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern der Geist aus Gott, dass wir wissen können, was von Gott ist. Das heißt, der klügste Mensch dieser Welt, der verständlichste Mensch, der weiseste, der erfolgreichste Mensch dieser Welt kann Gott nicht erkennen, wenn er Gottes Geist nicht in sich hat. Die einfachsten Menschen, der einfachst gestrickteste Mensch kann Gott erkennen, kann Gottes Wege und Gottes Wirken nachvollziehen, wenn ihm von Gott sein Geist gegeben wurde. In dem Moment kann ein Mensch Gott begreifen. Jesus sagt das ja auch selber, und zwar in, kann ich kurz vorlesen, den einen Vers, Matthäus 11, 25, und hier sagt er: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Das heißt, Gott hat sich denen offenbart, die am Herzen ihn gesucht haben, die ihm zu schwach waren, die nicht nach der Welt irgendwie stark waren oder klug waren oder verständlich, sondern einfach zu einfach und zu schwach. Und denen hat es Gott offenbart. Das heißt, Gott kann man nur erkennen, wenn der Geist Gottes in dir ist. Wenn Gott dir das Geschenk gemacht hat, dass er den Geist Gottes, seinen Geist in dich gelegt hat. Das ist Gottes Plan. Jetzt kann man natürlich fragen, ja, warum macht das Gott so? Warum, wie es hier im Korinther heißt, sagt Paulus hier: Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Warum hat das Gott so gemacht? Es gibt vielleicht das Beispiel eines Fußballtrainers. Hier ist eine Fußballmannschaft gespickt mit Stars, ja, die besten Franzosen, Spanier, Engländer, Deutschen, in einer Mannschaft, die ja 50, 100 Millionen Euro kosten pro Spieler. Und hier eine Mannschaft aus No-Names, aus Spielern, die eigentlich nicht so begabt sind. Und die erst durch ihren Trainer so vorwärts kommen, die erst dann wirklich gut zu spielen anfangen. Was wird in der Bevölkerung, was wird bei den Zuschauern, bei den Fußballfans mehr Eindruck hinterlassen? Einer, wo man sowieso, sagen wir jetzt mal, ein FC Barcelona, der sich das leisten kann und alle die weltbesten Spieler dort Schlange stehen? Oder vielleicht ein Hamburger Sportverein ist jetzt nicht so ein guter Vergleich, ich habe jetzt keinen anderen, vielleicht so ein Drittligaverein, Karlsruher SC, der nur Spieler, die wo es halt irgendwie geht und die dann auch ins Champions-Finale kommen. Welche Mannschaft würde bei den Fußballfans, bei den Menschen einen größeren Eindruck hinterlassen? Wo würden sie alle mitfiebern? Ja, natürlich mit den Schwachen, weil die sich identifizieren können damit. Die sind ja wie ich. Da ist ja die Karriere auch nicht so gerade ausgelaufen. Da ist ja auch nicht alles so glatt gelaufen im Lebenslauf. Und genau das spricht eben Menschen an. Und das weiß auch Gott in seiner Gemeinde. Das, was er beruft, das möchte er nicht schwach halten, sondern stark machen. Er möchte sie nicht unweise lassen, sondern weise machen. Und deswegen ist unser Aufruf nach dieser Weisheit Gottes, die uns zur Verfügung steht, nach ihr uns auszustrecken, um sie zu bitten in den jeweiligen Situationen. Und das ist nicht so einfach für uns. Weil dann merkt man auch, wie stolz man selber ist, wie man doch wieder alles selber machen will, wie man doch wieder Selbstvertrauen hat in der einen oder anderen Situation und Gott nicht fragen möchte, wie man die Situationen angeht. Und hier ist die Frage an uns wirklich, sind wir weise? Verhalten wir uns weise und bemühen wir uns um die göttliche Weisheit? Es ist interessant, was Paulus hier schreibt, zum Beispiel, die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, er hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Also, wenn jemand meint, er hat was verstanden, der hat noch nicht erkannt, wie man das Ganze verstehen soll. Wenn jemand meint, er hat es jetzt begriffen, dann hat er noch immer nicht begriffen, wie man es begreifen soll. Manchmal weiß ich etwas, habe eine Wahrheit und gehe dann zum anderen und hau sie dem rein und habe noch nicht begriffen, in göttlicher Weisheit das zu machen. Und zunächst mal mir darüber Gedanken zu machen, wie ich meine Argumente vortragen kann. Geht es jetzt darum, dass ich Recht behalte und das, was ich verstanden habe und wovon ich jetzt überzeugt bin, dem anderen reinzudrücken, oder liegt mir der andere am Herzen? Möchte ich ihm als Bruder oder als Schwester dienen mit dem, was ich sage? Will ich meine Argumente mit aller Kraft durchsetzen oder kann ich mich auf die Ängste des anderen einlassen? Und da gibt's immer so ein Hickhack, ein Hin und Her zwischen Brechstange und göttliche Weisheit. Rechthaberei oder Sanftmut. Zanksucht oder die Liebe. Bevor ich die Fehler beim anderen suche, suche ich zunächst mal die Fehler bei mir. Ich bin vorhin auch von jemandem hingewiesen worden darauf. Ja, genau, ist bei mir auch so. Ich suche beim anderen den Balken, den Splitter im Auge und sehe meinen eigenen Balken nicht. Der Balken ist eben dieses große Ding und der Splitter ist eben nur der kleine. Du suchst den Fehler beim anderen, du siehst den Fehler, das ist das Problem. Unser menschliches Problem, deswegen hat Jesus das auch gesagt. Wir sehen den kleinen Fehler beim anderen, wir sehen aber unseren eigenen großen Fehler nicht. Und deswegen sagt Jesus in diesem Gleichnis, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, also dieses große Ding weg, damit du einen freien Blick hast. Und dann geh zu deinem Bruder oder deiner Schwester und hilf, den Splitter aus ihrem oder seinem Auge zu ziehen. Jetzt zurück zur Weisheit. Die zentrale Bibelstelle ist Vers 17, Kapitel 3, Vers 17. Jakob Chapter 3, Verse 17. Hier schreibt Jakobus, die Weisheit von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch und ohne Heuchelei. Also die Weisheit ist als erstes heilig. Lauter wird hier, lauter oder rein heilig. Heilig ist so etwas wie das entscheidende Leitwort. Heilig meint im Dienste Gottes stehen, von Gott gegeben, gereinigt und in Beschlag genommen. Die Weisheit ist rein und lauter. Die Weisheit ist im Gegensatz zur Streit- und parteisüchtigen Weisheit von unten friedfertig, freundlich und fügsam. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen der göttlichen Weisheit und der irdisch-menschlichen Weisheit. Sie ist friedfertig und ist nicht auf Streit aus. Sie ist auf das Gute bedacht und hält, soweit es möglich ist, Frieden. Sie ist freundlich und mäßig und nicht voll bitteren Eifers. Sie lässt sich nicht vom Zorn hinreißen. Sie ist fügsam und nachgiebig und verzichtet auf eigensinnige Rechthaberei und Selbstdurchsetzung. Die Weisheit, die von oben kommt, bewirkt darüber hinaus zweierlei. Barmherzigkeit und gute Früchte. Barmherzigkeit gehört zu den Hauptmerkmalen eines christlichen Lebens und in den guten Früchten zeigt sich die Einheit des Glaubens wie die Weisheit. Die guten Früchte sind das Ergebnis der Bemühung um die Übereinstimmung des eigenen Lebens mit den Geboten Gottes. Also noch einmal, die Weisheit von oben ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, sie ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Ich habe mir einige Bibelstellen ausgedruckt und ich wollte die jetzt mal hintereinander vorlesen, ohne Bezeichnung, quer durch Altes Testament und Neues Testament, nur über die Weisheit Gottes. Herr, wie sind deine Werke so groß? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll von deiner Güte. Er aber hat die Erde durch seine Kraft gemacht und den Erdkreis bereitet durch seine Weisheit und den Himmel ausgebreitet durch seinen Verstand. Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn in ihm gehören Weisheit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. O welche eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war, und in ihm, der alles geschaffen hat, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes, den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Und derjenige, der ein Träger der Weisheit Gottes war, was man schon in seinem 12. Lebensjahr gesehen hat, was Schriftgelehrte und Älteste bestaunen konnten und nicht gewusst haben, was hier los ist mit dem jungen Mann, weil er so kluge Fragen stellte, das war Jesus Christus. Es war die Zeit, wo er sich einmal von seinen Eltern abgesetzt hat, weil er in seines Vaters Haus sein wollte. Und Jesus hat diese Weisheit gehabt, er hat Weisheit gelehrt, er hat sie gepredigt. Und Jesus hat uns den Zugang zu dieser Weisheit gegeben. Denn eines, was wir uns freuen dürfen, ist, dass wir auf Gottes Wege finden können, dass wir auf Gottes Wege immer wieder zurückfinden können. Weil es einen Moment gab in dieser Weltgeschichte, wo ein Mann auserwählt wurde, um die Menschheit mit Gott zu versöhnen. Wo Gott ein Versöhnungsangebot an die Menschen gemacht hat, zurückzukommen zu ihm. Der innerste Vorhang oder der Vorhang im Innersten des Tempels ist in zwei gerissen. Das heißt, der Zugang zu Gott wurde geebnet. Und wir, wenn wir zusammenkommen, möchten das ja auch immer wieder feiern. Wir feiern das, dass Jesus für uns gestorben ist, für unsere Sünden gestorben ist, dass wir reingewaschen wurden und dass wir wieder nach vorne schauen können, dass wir uns von Gott wieder auf den Weg zurückbringen können.